Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Werder verliert auch das letzte Heimspiel mit 0:2 und damit ist sie vorbei, diese Saison. Und ganz ehrlich, für viele von euch fühlt es sich eher nach Erlösung an, denn nach versöhnlichem Abschluss. Damit seid ihr nicht allein, auch Clemens Rütz spricht von einer Saison zum Vergessen und genau darüber müssen wir heute reden. Über Verantwortung, mögliche Konsequenzen und darüber, was bleibt. Denn wir haben in den letzten Wochen und Monaten mit euch viele Themen aufgemacht. Heute geht es darum, mal so einen Strich drunter zu ziehen, vor allem aber auch mit euch nach vorne zu schauen. Was nehmen wir mit? Was dürfen wir uns kommende Saison nicht mehr leisten? Und wo braucht es vielleicht einfach wieder mehr Leichtigkeit? Wir schauen der Chronistenpflicht halber, wie es immer so schön heißt, kurz auf das Dortmund-Spiel. Aber vor allem nutzen wir diesen Nachspieldeich für eine ehrliche Aufarbeitung und einen Ausblick auf eine neue Saison, in der ja vielleicht wirklich wieder mehr möglich ist. Und das machen wir natürlich nicht allein. Mit dabei ist der Chefreporter der Deichstube, Daniel Kutheus, der heute auch mal direkt ein paar News im Gepäck hat, zu denen wir gleich kommen. Moin erstmal, Daniel.
Hallo Alex, grüß dich, moin.
Hand aufs Herz, wie groß ist bei dir die Erleichterung, dass mit dem Spiel gegen Dortmund jetzt endgültig mal ein Haken gesetzt ist hinter diese Saison 2025-26?
Ja, war definitiv kein schönes Jahr für alle, die sich mit dem SV Werder Bremen beschäftigen, Fan dieses Vereins vielleicht auch sind. Garantiert nicht easy. Dementsprechend dürfte der eine oder andere schon durchatmen nach dem Dortmund-Spiel. Der Deckel ist drauf, das Jahr vorbei. Bei mir persönlich die Erleichterung in der Vorwoche etwas größer. Da gab es auch eine Niederlage gegen Hoffenheim, aber da war es dann eben amtlich, Werder bleibt Erstligist. Heißt auch, wir als Deichstube dürfen weiter über einen Erstligisten berichten. Damit war die Saison ehrlicherweise gefühlt ja auch schon vorbei. Und Dortmund, selbst wenn es am Ende noch um ein paar Millionchen in der TV-Geldtabelle ging, wirklich sportliche Bedeutung hatte dieser letzte Spieltag dann ja für beide Mannschaften überhaupt nicht mehr.
In der Tat, die Luft war ein wenig raus. Ich denke, das hat man auch im Stadion gespürt. Und ich muss auch zugeben, also ich habe ja auch so eine Fanleistungskurve, die ist zuletzt leicht gesunken. Wir gehen jetzt erstmal in eine entspannte Pause, aber wollen dennoch einmal kurz noch das Spiel in den Blick nehmen. Denn wenn wir auf dieses 0:2 gegen Dortmund schauen, dann ist das aus Werder-Sicht ja erstmal ein Ergebnis, das niemanden überrascht. Aber eben auch die Art und Weise erzählt eine Geschichte über die Saison. Werder versucht es, hat Phasen mit Ball, aber gerade im Strafraum, zeigt sich dann wieder der Unterschied in der Qualität beider Mannschaften. Und genau diese sportliche Geschichte mischt sich dann an dem Tag auch noch mit dem Abschied von Leonardo Bittencourt, verdienter Spieler, eine echte Identifikationsfigur, der Mann, der den Dreierlachs erfunden hat und für den es emotional natürlich sowas wie diesen letzten Moment geben sollte. Und genau an diesem Punkt prallen dann Emotion und, man muss es wirklich sagen, Leistungssport aufeinander. Bennett aus Bad Oldesloe schreibt uns dazu: Was mich aufregt, wir waren am Drücker, hätten mit Milosevic noch einen kopfballstarken Stürmer gebraucht, aber wir bringen Bittencourt für seinen verdienten Abschied. Das beendet dann den Kampf und wir bekommen das 0:2. Was ist das für ein Zeichen? Alles nett, aber es ging um 2,5 Millionen und den Rückenwind für die nächste Saison. Ich dachte, wir betreiben hier Leistungssport mit Kampf bis zur letzten Minute. Wie seht ihr das? Ja, du bist im Spiel, du brauchst ein Tor, dann entscheidest du dich eben für Emotionen statt für mögliche Wucht im Strafraum. Wie schaust du auf die Entscheidung? Ist das jetzt zu viel Romantik oder ist das der letzte legitime Moment für Leo Bittencourt, gerade vor dem Hintergrund, dass, das müssen wir ja wirklich mal sagen, nicht mehr so viel ging?
Ich glaube, dass Daniel Thun genau das so für sich abgeschätzt hat und sich letzten Endes dafür entschieden hat, ich möchte Leo Bittencourt diese Einwechslung, diesen Moment des Schlusspfiffs auf dem Rasen einfach geben. Es waren die letzten Minuten. Ich habe es ehrlicherweise auch nicht so empfunden, dass Werder jetzt so zwingend am Drücker ist, dass mit einem Milosevic da das entscheidende Puzzleteil auf den Platz kommt. Also ich wage sogar die These, auch mit ihm wäre dieses Spiel am Ende verloren gegangen. Insofern kann ich diese Geste an Leo Bittencourt nachvollziehen. Wenn man es aber natürlich streng aus leistungsorientierter sportlicher Sicht sieht, klar, hättest du vielleicht den Stürmer noch reinschmeißen sollen. Aber nochmal, ich bin mir sehr sicher, das hätte den Bock in diesem Spiel nicht mehr fett gemacht.
Grundsätzlich, was bleibt so für dich vom Spiel hängen? Also für mich war ja und für viele andere von euch auch sicherlich der Lichtblick gestern einmal wieder Mio Backhaus, ohne den wir ja deutlich ein anderes Ergebnis gesehen hätten. Bei ihm stehen die Zeichen ein Stück weit auf Abschied. Also zumindest gibt es ja News rund um die Torhüterpersonalie. Es zeichnet sich ein Transfer von Karl Hein ab. Werder hatte ja eine Kaufoption im Leihvertrag mit Arsenal. Die scheinen die Grün-Weißen jetzt zu ziehen, oder?
Es deutet sehr, sehr viel darauf hin. Wie wir erfahren haben, forciert Werder das und arbeitet daran, Karl Hein fest an den Verein zu binden, was formal ohne weiteres möglich ist. Der Leihvertrag mit Arsenal London beinhaltet eine Kaufoption für rund 3 Millionen Euro, hat Werder da Zugriffsrecht. Natürlich hat der Spieler da auch immer noch ein Wörtchen mitzureden. Gespräche mit Karl Hein hat es unlängst gegeben, wie wir erfahren haben. Und der würde sehr, sehr gerne im nächsten Jahr die Nummer 1 des SV Werder Bremen sein. Werder kann sich das gut vorstellen. Das dürfte in den kommenden Tagen in näherer Zukunft, sagen wir mal, über die Bühne gehen. Karl Hein im Moment mit der Nationalmannschaft Estlands unterwegs. Aber da sind beide Seiten auf einem sehr guten Weg. Was natürlich unmittelbar zu Mio Backhaus führt, denn dass beide im Verein bleiben, gilt ohnehin seit längerem als ausgeschlossen. Das sind beides Torhüter, die spielen wollen. Keiner setzt sich im nächsten Jahr irgendwo freiwillig auf die Bank. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das Spiel gegen Borussia Dortmund das letzte von Mio Backhaus im Werder-Trikot gewesen ist. Und ja, wenn man sich alle Bestandteile dieser Situation mal in Ruhe anschaut, muss man ja sagen, dass sich so ein Wechsel im Sommer förmlich aufdrängt. Sowohl für Mio Backhaus, der ein wahnsinns erstes Bundesliga-Jahr gespielt hat, der, wie wir erfahren haben, verschiedene unterschriftsreife Angebote vorliegen hat aus dem In- und Ausland, also die freie Wahl hat, im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich europäisch wird spielen können. Für den ist das ein super Schritt. Für Werder wiederum natürlich menschlich ein Verlust, andererseits wirtschaftlich aber auch ein echt gutes Geschäft. So zwischen 15 und 20 Millionen Euro klebt, was man so aus der Branche hört, an Mio als Preisschild dran. Werder braucht dringend Transfereinnahmen, um auf dem Markt selber aktiv werden zu können. Das ist bekannt. Und ja, da rückt so ein Mio Backhaus, der in Bremen noch bis 2028 Vertrag hat, sogar noch eine Option für ein weiteres Jahr obendrauf. Den kannst du natürlich zu einem guten Kurs abgeben. Hast mit Karl Hein den designierten Nachfolger schon in der Hand. Also das ist ein Paket, das für Werder so einen Backhausabgang in meinen Augen verkraftbar macht.
Ja, und es war ja das einzige Luxusproblem, was wir tatsächlich in der vergangenen Saison hatten. Ich erinnere mich noch daran, dass Karl Hein plötzlich zwischen den Pfosten stand, weil Mio Backhaus verletzt war. Und wir gemerkt haben, okay, der Junge hat auch richtig Zucht, der will das. Und es gab ja auch einige Fanstimmen, die gesagt haben, naja, also vielleicht sollte man ihn zur neuen Nummer 1 machen und Mio Backhaus sollte sich wieder rankämpfen. Es kam dann anders, zeigt aber eben auch, dass wir da zwei Torhüter mit viel Potenzial haben. Mio Backhaus hat mit seinen Leistungen für sich gesprochen und ja, vielleicht so die Hoffnung der Fans ist damit natürlich abgeräumt, denn es gab ja auch einige, die gesagt haben, Mensch, lass den noch ein Jahr bei Werder, vor allem, weil er im Herzen ja so grün-weiß ist und selbst gesagt hat, wie wohl er sich hier fühlt, damit du den Marktwert dann auch noch steigern kannst, aber du hast es gerade gesagt, zeitgleich hast du eben auch einen Vertrag, der dann langfristig ausläuft und jetzt zu agieren, ist im Grunde alternativlos auch für den Verein.
Für Werder ist es auf jeden Fall ein Szenario, das in meinen Augen mehr Chance als Risiko bietet. Natürlich tut es weh, so einen Spieler wie Mio Backhaus zu verlieren, weil der im Tor einen Top-Job macht, weil der sich mit dem Verein, mit der Stadt voll identifiziert, weil das einfach ein sehr, sehr guter Junge ist. Das schmerzt, wenn der dann irgendwann ein anderes Trikot trägt. Wenn man aber den wirtschaftlichen Gewinn, den das Ganze abwerfen kann, plus die Nachfolgelösung, die, du hast es gerade gesagt, auch schon nachgewiesen hat, dass die Bundesliga drauf hat und ein guter Torhüter ist, immerhin die Nummer 1 der estnischen Nationalmannschaft, jetzt sicher keine Fußballmacht, aber das wirst du auch nicht einfach so bei Arsenal London ausgebildet. Das ist ein richtig guter, der Karl Hein, und ich persönlich habe da überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn der in der neuen Saison als Werders Nummer 1 zwischen den Pfosten steht. Plus, du hast dann als Verein noch gut Geld über von einem Backhausverkauf und kannst das an anderen Stellen im Kader wieder reinvestieren. Also für Werder ein sehr, sehr gutes Geschäft.
Und das wird auch dringend nötig sein, wenn wir schauen, dass wir sicherlich einen großen Aderlass auch haben werden. Über die Personalien sprechen wir gleich. Das nehmen wir gleich nochmal mit, so diese Dinge, die wir jetzt gerade eingesammelt haben. Denn ich würde nochmal einmal ganz kurz, um es dann wirklich letztendlich abzuräumen, zum Spiel zurückkommen. Was bleibt so für dich hängen? Das war so Spiegel der Saison, oder? Also nach vorne ging nicht viel und ja, es war viel Mühe auf dem Feld, aber am Ende fehlten die Big Points und fehlte auch die Chancenverwertung.
Ja, na klar, das war genau das, was wir im Grunde die ganze Saison schon immer wieder festgehalten haben. Kein katastrophal schlechter Auftritt, durchaus eine gewisse Stabilität und Ordnung erkennbar, absolut sogar, aber sobald die Mannschaft mit Ball am Fuß in die gegnerische Hälfte eindringt, fehlt es dann doch sehr an Ideen und an Lösungen, an der oft zitierten Durchschlagskraft im Spiel nach vorne. Ich glaube, 9 Stürmertore hat Werder über alle Angreifer verteilt in der Saison gesammelt. Und das ist natürlich ein Wert, wo man sich sagt, oh, den darf gern der Nummer 1 Stürmer alleine auf der Uhr haben am Ende. Das sicherlich, wenn man es auf Sportliche runterbricht, das größte Problem, das diese Mannschaft in diesem Jahr hatte. Und auch das haben wir hier schon öfter besprochen. Die Ursachen dafür liegen im vergangenen Sommer. Marvin Ducksch abgegeben, keinen adäquaten Ersatz geholt. Victor Boniface körperlich nicht in der Lage. Keke Topp noch nicht so weit, dann irgendwann ja auch verletzt.
Da Justin war von vornherein mit keiner guten Phase generell.
Genau, da war von vornherein eine riesengroße Unwucht drin im Werder-Angriff und die hat die Mannschaft bis zum Schluss mit sich herumgeschleppt und das wird im Sommer ganz, ganz zentrales Thema sein, diesen Mannschaftsteil deutlich besser aufzustellen.
Und deshalb ist dieses Thema auch elementar bei unserem Deichstubenfreund und Taktikexperten Tobi Escher, der wie immer das Spiel für uns gelesen hat zum letzten Mal in dieser Saison, ist hier seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Viererkette oder Dreierkette? Diese Frage hat mich in dieser Saison auf Trab gehalten als alter Taktikexperte. Werder Bremen hat immer wieder zwischen beiden Varianten gewechselt. Jetzt im finalen Saisonspiel hat sich Daniel Thun gedacht, Mensch, machen wir doch einfach beides. Senne Linden ist bei Ballbesitz auf die 6 vorgegangen, man hat mit einer Viererkette aufgebaut. Gegen den Ball ist er in die Abwehr zurückgefallen, sodass dort eine Fünferkette entstand. Damit hat man den Angriff der Dortmunder negieren wollen, die mit 3 Angreifern in der Spitze gespielt haben. Gleichzeitig wollte man im Spielaufbau Präsenz auf der 6 haben. Allerdings hat der BVB sich ziemlich gut vorbereitet auf dieses System. Ignacio ist immer wieder von links außen mit Linden mitgegangen und hat dann ihn gedeckt. Überhaupt hat Dortmund in den ersten Minuten gutes Pressing gezeigt, mehrere Ballgewinne. Danach hat Werder ganz gut die Kontrolle über die Partie gehabt, fand ich. Ich fand interessant die Musa-Rolle, der sich häufig hat fallen lassen, ein Stück weit, der dann die Kombination gesucht hat. Dann Puertas, der ein bisschen nach links rausgeschoben ist. Damit hat man in der Mitte der ersten Halbzeit ein paar Chancen erspielt. Aber die alten Probleme traten bei Werder wieder zutage. Die Durchschlagskraft vorne war einfach nicht hoch genug. Man kam, selbst wenn man ins letzte Drittel kam, selten in den Strafraum. Nach der Pause hat dann Borussia Dortmund den Gang ein bisschen hochgeschaltet. Man hat gemerkt, sie haben versucht, Werders Fünferkette ein bisschen rauszuziehen, dadurch auch ein bisschen zusammenzudrücken. Und dann hat Schlotterbeck seine berühmt-berüchtigten Verlagerungen gespielt auf Riasson. Das hat dann auch zum Führungstreffer geführt. Und dann am Ende hat Werder noch mal ein bisschen angegriffen. Mangula in einer ungewohnten Rolle auf rechts außen. Aber das hat nicht mehr genügt, um das Spiel noch zu drehen. Aber alles halb so wild. Es war ja genau ein Spiel, in dem es um nichts mehr ging. Aber man sieht schon, in welche Richtung es unter Thun gehen soll. Und auch diese Dreier-Vierer-Kette-Debatte wird uns bestimmt in der neuen Saison verfolgen.
Ja, Tobi, erstmal vielen Dank. Er spricht hier über die Richtung, die unter Daniel Thun zu erkennen ist. Was ist denn aus deiner Sicht so seine vorherrschende Handschrift? Und wie wird die auch in der neuen Saison aussehen? Wie stark wird die sich dann auch niederschlagen auf die Kaderzusammenstellung? Denn da hat er ja diesmal ein Wörtchen mitzureden. Ich meine, er hat erstmal von Horst Steffen bestehend eine Spielidee sozusagen auch übernehmen müssen mit dieser Mannschaft. Jetzt kann er anders aufspielen.
So ist es und dementsprechend tue ich mich auch sehr schwer damit, Daniel Thuns fußballerische Werder-Handschrift nach seiner bisherigen Zeit in Bremen zu bewerten. Der hat was übernommen, was er retten sollte und hat ja selber in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, genau darum ging es und gar nicht darum, eigene tolle Ideen einzubringen, sondern erstmal Themen hochzuhalten wie Haltung, Resilienz. Wir müssen uns gegen das stemmen, was hier auf uns zurollt. Klassenerhalt über alles. Das hat er geschafft. Insofern muss man sagen, Mission erfüllt. Jetzt gibt es natürlich Leute, das ploppte gestern kurz nach dem Dortmund-Spiel sofort auf, die sich das durchrechnen und sagen, ah, der hat aber sogar den schlechteren Punkteschnitt als Horst Steffen. Das mag stimmen, aber da halte ich dagegen und sage, naja, Horst Steffen hatte mit der Mannschaft aber auch eine komplette Sommervorbereitung und er hatte Einfluss auf die Kaderzusammenstellung. All das hatte Daniel Thun nicht, plus dass er das Team wirklich in einem maximal kritischen Zustand übernommen hat. Also ich finde, das relativiert diese Punkteausbeute etwas. Nichtsdestotrotz, Bäume ausgerissen hat Werder auch mit ihm nicht. Die Mannschaft geht mit 3 Niederlagen am Stück aus dieser Saison. Das benennt er auch selber so, sagte ja, wir haben es aufgehalten, wir haben es gerettet, aber gut war das nicht. Und er hat in den vergangenen Wochen ja schon anklingen lassen, für was er als Trainer eigentlich stehen will, für aktiven Offensivfußball, für mutigen Fußball. Und das ist natürlich der Maßstab, den man ab Spieltag 1 der neuen Serie dann auch an ihn anlegen wird.
Ja, der Druck wird auf jeden Fall steigen und er wird sich messen lassen müssen an der eigenen Leistung. By the way, also diese Buzzwords, die du gerade benennst, die hört man ja einfach von vielen Trainern. Da frage ich mich, wo hebt er sich da ab an der Stelle?
Ja, das ist ja immer die Frage, was Trainer öffentlich sagen können. Da wird dann natürlich auch viel vereinfacht, weil, ja, ich sag mal, tiefschürfende Taktikmonologe dann wahrscheinlich auch das Interesse der Öffentlichkeit nicht zu 100% treffen. Also da geht's dann wirklich teilweise runter auf die Buzzwörter. Aber auch mit denen kannst du ja eine klare Richtung vorgeben. Und ich glaube, dass die, nach dem, was in Bremen bisher zu hören war, ausreichen, um eine Vorstellung davon zu gewinnen. Daniel Thun steht, möchte für Offensivfußball stehen und möchte mit seiner Mannschaft agieren und nicht nur reagieren. So, und das ist das große Ziel, an dem er mit dem Team, wie auch immer das im neuen Jahr aussehen wird, im Sommer ja arbeiten muss, arbeiten möchte. Und was ich ihm wirklich abnehme, weil er ist glaubhaft versichert, der hat eine wahnsinnig große, ja, intrinsische Motivation dafür. Der strahlt eine wahnsinnig große Energie aus. Das hörst du auch aus der Mannschaft, dass er das reingegeben hat. Gestern nach dem Dortmund-Spiel mehrere Spieler zum Teil ungefragt betont, wie gut dieser Trainerwechsel war. Das steht ja dann irgendwo auch im Kontrast zu einem Punkteschnitt. Der hat was bewirkt bei Werder. Für den Moment war das gut, war er der richtige Griff. Aber die Voraussetzungen, unter denen man in der neuen Saison auf ihn als Werder-Trainer schaut, die werden sich natürlich maximal verändern. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das neue Werder Bremen mit dem dann nicht mehr ganz so neuen Trainer Daniel Thun ab August sich präsentieren wird.
Nach Daniel Thun und Daniel Kutteus holen wir uns mal den dritten Daniel mit dazu, unseren Hörer, der nämlich mit mahnenden Worten daherkommt und einer Frage. Er schreibt es auch nochmal, 3 Niederlagen am Stück zum Saisonende, das ist wieder mal ein Tiefpunkt in dieser Saison. Dies könnte auch nochmal eine Bedeutung für Daniel Thun bekommen, falls Werder schwach in die neue Saison starten würde. Dann bezieht man schnell die 3 Niederlagen aus der Vorsaison mit ein und es ist sofort Druck da. Er hat zwar das Minimalziel erreicht, aber wirklich überzeugend war das keinesfalls. Ich bin zwar erleichtert, dass wir das Schlimmste abwenden konnten, aber vor der neuen Saison habe ich echt richtig Fracksausen. Mit der aktuellen Konstellation in der sportlichen Leitung, dem Trainer und den Führungsspielern wie Friedl oder Schmid fehlt mir komplett die Fantasie, dass die kommende Saison wieder eine erfolgreichere sein kann. Was macht euch Mut? Oder steckt viel Misstrauen drin in die sportliche Leitung, in Thun, in die Führungsspieler? Lass uns bewusst noch mal ganz kurz beim Trainer bleiben. Also wo macht Thun für dich den Unterschied? Wo macht er Mut mit seinen Ansätzen für die nächste Saison?
Naja, Mut ist ein großes Wort, aber was in eine gute Richtung deutet, ist erstmal der Fakt, der wird geholt in einer Situation, in der der komplette Verein am Boden liegt, an der eigentlich alle davon ausgehen, okay, ich glaube, das geht runter in diesem Jahr. Dann startet er nicht gut, verliert 3-mal. Nach dem Spiel am Millerntor gegen St. Pauli hatte man den Eindruck, okay, das ist nicht mehr aufzuhalten. Aber genau das schafft er. Die wichtigen Spiele, Heidenheim, Wolfsburg, natürlich das Nordderby, die hat er mit Werder, für Werder entschieden. Und das war am Ende ausschlaggebend, um in der Liga zu bleiben. Natürlich sah das nicht gut aus, aber platt gesagt, die Mission war der Klassenerhalt. Diese Mission hat er erfüllt. Erstmal hat er sein Soll beim SV Werder Bremen erfüllt. Und ich finde es ehrlicherweise ein bisschen unfair, wenn man jetzt anfängt und sagt, na ja, aber. So, hätte man alles tun können, wenn der abgestiegen wäre. Ich will das auch nicht beschönigen oder schönreden. Der Fußball sah nicht toll aus, aber ich finde, dass Daniel Thun einfach die Chance verdient hat, im neuen Jahr zu zeigen, mit einem kompletten Sommer im Rücken, hey, ich kann hier auch was Neues entstehen lassen und das sieht dann auch schöner aus und bringt mehr Punkte und wir zittern mal nicht um den Klassenerhalt, sondern sortieren uns wieder in anderen tabellarischen Gefilden ein. Und ich finde, dass er diesen Eindruck, den ich jetzt beschrieben habe, mit seiner Art untermauert. Er kann sich gut verkaufen, er kann Dinge gut erklären und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der so eine Mannschaft auch anzünden kann. Der wirkt auf mich manchmal ein bisschen wie so ein amerikanischer College-Trainer, auch in der Art, wie er so auftritt, wie er sich präsentiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass er die Sprache der Spieler spricht und da auch einen Nerv treffen kann. Und klar ist aber auch, und das klang ja eben in der Nachricht durch, du hast gegen Dortmund die Chance gehabt, diese Saison nicht mehr sportlich in ein anderes Licht zu rücken, aber ein Stück weit in die Richtung zu biegen, dass man mit einem guten Gefühl in den Sommer geht und sagt, ja, war ein blödes Jahr, aber guck mal, am Ende immerhin ein Spitzenteam geschlagen oder an den Rande einer Niederlage gebracht. Das halt ja danach über Wochen und Monate, die jetzt vor uns liegen. Und diese Chance haben sie leider nicht genutzt. Und das trägt am Ende auch dazu bei, dass wenn wir im August, September, Oktober einen ganz, ganz rumpeligen, schlechten Saisonstart des SV Werder erleben, man natürlich nicht ab August anfängt zu bewerten, sondern sagt, oh, geht das genauso weiter? Und ja, das aber wirklich in eine gute Richtung deutet, dass der Verein nicht nur auf der Trainerposition, dass der Trainer bleibt, ist ja ohnehin klar, aber auch auf anderen Positionen sehr, sehr viel arbeitet, sehr, sehr viel macht. Es sind erste Transfers eingetütet, weitere werden folgen und es ist heute wirklich taufrisch am Sonntag, am Tag nach dem letzten Spieltag aufgekommen. Die Kollegen von Sky haben es zuerst berichtet, dass Werder einen neuen Kaderplaner gefunden hat und sich eben auch auf Funktionärsebene neu und vermeintlich besser aufstellt. Markus Pilawa heißt der gute Mann, der hat früher schon als Chefscout für Schwergewichte wie Dortmund und die Bayern gearbeitet. Also das darf man als kleinen Coup bezeichnen, dass die Bremer so einen von ihrem Weg überzeugen konnten. Bedeutet also, Johannes Jahns wird diesen Posten freimachen, was dann aus ihm wiederum wird. Das hat sich abgezeichnet, das haben wir vor Wochen schon berichtet, genau, das ist mit dieser Verpflichtung, die heute am Sonntag sogar noch offiziell bekannt gegeben werden dürfte von Werder, also kann gut sein, wenn ihr das hört, dann ist es schon ein Fakt. Damit ist klar, Johannes Jahns wird ja entweder in anderer Funktion im Verein weitermachen oder vielleicht den Verein auch verlassen, das soll noch nicht abschließend geklärt sein und das zeigt, dieses Gerede von der Aufarbeitung und wir gehen kritisch miteinander um und so kann es nicht weitergehen, das ist offenbar bis zum heutigen Tag nicht nur Gerede, sondern es wird an Stellschrauben gedreht, an kleineren und an größeren. Und gestern ist die Saison erst zu Ende gegangen. Also wenn wir das weiterdenken und sich das über den Sommer so fortsetzt, dann darf man bei aller Skepsis, die nach so einem Jahr angebracht ist, sogar sein muss, ja, aber doch vorsichtigen Optimismus walten lassen, dass Werder aus all dem Chaos die richtigen Schlüsse gezogen hat.
Auf die berechtigten Zweifel, dass das vielleicht nicht so kommt, werden wir gleich nochmal eingehen. Aber du hast auf jeden Fall jetzt eine Menge Mut für Daniel eingesammelt. Ich hoffe, lieber Daniel, das reicht dir erstmal so. Du hast plädiert für eine Chance auf Neustart für Daniel Thun. Das wird sich im Sommer zeigen, ob er da auf einem guten Weg ist. Interessant ist ja, du hast es gerade gesagt, wie er selbst in Sachen Kommunikation auftritt. Er ist ja ein Mann klarer Worte und er selbst macht sich auch so seine Gedanken, hat die gestern nach dem Spiel in der Pressekonferenz geteilt. Wir hören mal rein, was ihm so durch den Kopf geht.
Wenn man so viele Spiele verloren hat, auch in der Phase, in der ich hier bin, macht mich das nicht glücklich, aber es ist genau der Punkt, es ist Auftrag, es ist Antrieb für mich. Ich bin gewillt, vieles in der neuen Saison zu verändern. Weiter so wird relativ schwierig, weil das darf es nicht sein. Analysieren viel, alles hinterfragen, alle Bereiche, unsere Arbeit hinterfragen, aber nochmal mit einer Überzeugung in eine neue Saison gehen, wo vieles besser sein kann als Platz 15. Und deswegen bin ich schon noch ein bisschen angefressen, weil heute war es dann die wiederholte Möglichkeit und Chance einfach, noch ein bisschen was zu reparieren, nicht viel, aber den Leuten noch mal ein bisschen was zu geben, weil entscheidend war, glaube ich, in dieser Saison der Faktor, es waren die Fans. Die Fans haben uns am Ende über diese Linie mitgedrückt in den schwierigen Spielen, wo wir total unter Druck standen, gegen Heidenheim, gegen Wolfsburg, dann auch im Derby. Ja, waren sie es, die das Ganze ein bisschen beschleunigt haben, unterstützt vielleicht von der Arbeit des Trainerteams, der Mannschaft, wie auch immer, zusammengestanden. Aber nochmal, Minimalziel erreicht, keine Freude, nur Erleichterung.
Ja, ist ja immer die Frage, ob das jetzt für eine echte tiefgreifende Zäsur steht oder eher so Pflichtprogramm-Rhetorik nach einer verkorksten Saison ist. Er spricht hier auf jeden Fall die Liebe und die starke Unterstützung der Fans an, bedankt sich damit ja auch nochmal bei denen. Allerdings muss man sagen, auch deren Geduld ist nicht unendlich. Wie gestern ja eines von mehreren Plakaten in der Ostkurve hat deutlich werden lassen. War das klar, dass da beim letzten Spiel nochmal was kommt oder eher überraschend? Und zweiter Teil meines Gedanken hier, ich fand es ja bemerkenswert, bemerkenswert, dass Clemens Fritz in der Halbzeitpause tatsächlich sagt, er habe von den Plakaten nichts mitbekommen. Ist es in dem Moment die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Oder solltest du vielmehr sagen, ja klar habe ich das mitbekommen, ich bin aber für konstruktive Kritik? Das habe ich so ein bisschen vermisst an der Stelle, muss ich sagen.
Einerseits hat mich das schon überrascht, diese Plakate, weil das logischerweise keiner vorher mit mir oder der Deichstube abspricht. Also als die plötzlich entrollt wurden, dachte ich, oha, das ist nochmal eine deutliche Botschaft.
Andererseits, ja, also wenn ich da kurz reingehen darf, Entschuldigung, also klar, wir sprechen das mit euch ab, aber du kriegst ja schon so einen Grundrumoren mit oder man kriegt ja unter der Woche Fall, vielleicht auch mit, ob was geplant ist oder nicht.
Nein, in dem Fall tatsächlich nicht und ja, selbstverständlich spricht das keiner mit uns ab. da sind die Fans schon groß genug und vor allem meinungsstark genug, um da ihre Botschaften zu senden, was ja auch völlig in Ordnung ist. Dementsprechend kam das natürlich auf eine Art überraschend, andererseits auf inhaltlicher Ebene natürlich nicht, weil nach so einem Jahr wirklich seinem Unmut nochmal in dieser Form des Protests kundzutun, absolut legitim, selbst wenn ich persönlich, muss ich an der Stelle auch sagen, von diesem Köpfe fordern und der raus, oh, ich finde, das hat immer so, ja, Kritik ja, aber wirklich dann einzelne Personen so an den Pranger stellen, ich finde, das hat immer so einen Beigeschmack, andererseits gibt es eben auch Dinge, die angesprochen gehören und wenn die Fans das für sich eben als das Mittel der Wahl sehen, dann ist das okay. Dass Clemens Fritz das in der Halbzeitpause bei Sky erstmal von sich weiß und sagt, oh, habe ich gar nicht gesehen, mag eine Schutzbehauptung gewesen sein, um sich darauf nicht allzu sehr einlassen zu müssen. Nach dem Schlusspfiff haben wir mit ihm auch drüber gesprochen, da hat er es auch wiederholt und sagte, nee, ist mir während des Spiels nicht aufgefallen. Ich meine, der hat sehr wahrscheinlich auch andere Themen und guckt nicht ständig im Rund hin und her. Aber er sagte, ja, natürlich habe ich es inzwischen mitbekommen und mir ist das zugetragen worden und es war ihm deutlich anzumerken, dass ihn das trifft. Der ist über 20 Jahre in diesem Verein, der ist Ehrenspielführer, der hat den DFB-Pokal gewonnen, der ist jetzt in leitender Funktion auf Funktionärsebene tätig. Also der lebt schon Werder und da haut das rein. Und er sagte eben dann auch das, was er natürlich irgendwie sagen muss, ist in Ordnung, jeder darf das äußern, ich nehme das zur Kenntnis, ich stehe hier ja auch nicht und sage, ich habe alles richtig gemacht. Und damit war für ihn das Thema durch und ja, um es hier abzuschließen. Ich finde, das ist das gute Recht der Fans und gibt natürlich auch einen guten Eindruck ins Seelenleben der Fanszene, was ist da eigentlich gerade los und es kann ja auch einen Effekt haben, indem es wachrüttelt, nicht im Sinne von morgen fliegt irgendwer raus, sondern im Sinne von, wir müssen das ernst nehmen und ich habe es eben angesprochen mit den Personalien, die da jetzt nach und nach aufploppen. Ich habe den Eindruck, dass es bei Werder Bremen ernst genommen wird.
Ich würde den Ball trotzdem gerne nochmal im Spiel halten an dieser Stelle mit Matthias aus Nordmoor, denn der geht nochmal darauf ein, dass die Unzufriedenheit mit der Arbeit am Osterdeich natürlich vorhanden ist und schreibt, mehr als peinlich ist, wie Klaus Filbri und Clemens Fritz wieder einmal nicht mehr in die Mikrofone zu stammeln haben, als wir haben Werte geschaffen und wir stehen zu uns. Ich verwette mein darauf, dass die große Analyse mit Statements wie wir haben beschlossen, ein reines Gewissen zu haben, wir sind uns keiner entscheidenden Fehler bewusst und wir werden als Familie weiter zusammenstehen und so weiterarbeiten ausfällt. Und da der sogenannte Aufsichtsrat ein handverlesener Abnickrat ist, wird sich tatsächlich nichts verändern. Ich würde mich gern eines Besseren belehren lassen, fast nichts lieber als das. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal die wichtigsten Aufreger der letzten Saison zusammenfassen. Also du verkaufst einen Marvin Ducksch, hast aber keinen adäquaten Ersatz. Du setzt auf einen Königstransfer mit Samuel Bangula, der nicht zündet, hast das Verletzungspech auf deiner Seite. Gut, wer dafür verantwortlich ist, da haben wir auch lange drüber gesprochen. Hinzu kommt dann ein grober Managementfehler im Winter rund ums Leihgeschäft. Du hast eine Trainerentlassung, du hast einige Transfers, die nicht so richtig aufgehen, wie sie eigentlich sollen. Und am Ende hat die Mannschaft eben diese besagten 9 Stürmertore geschossen. Das ist deutlich zu wenig. Und wie gesagt, die Antwort von Clemens Fritz, die kennen wir ja an der Stelle, dass er nämlich eben für konstruktive Kritik offen sei. Er hat auch seine Fehler eingestanden und hat gesagt, man wolle das ehrlich aufarbeiten. Aber nochmal, was spricht für dich ganz konkret dafür, dass genau diese Verantwortlichen in diesem Sommer wirklich anders handeln aus diesen Fehlern lernen und wie groß ist umgekehrt auch vielleicht deine Sorge, dass Werder mit derselben Konstellation noch einmal in genau dieselben Muster abrutscht?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was du nicht Stand heute Mitte Mai nicht ausschließen kannst. Nach allem, was zu hören ist, sitzt Clemens Fritz beim Aufsichtsrat nach wie vor fest im Sattel. Wir haben eben über den neuen Kaderplaner Pilawa gesprochen, der kommt. Den hat Clemens Fritz ausgesucht, an Land gezogen. da sagst du als Aufsichtsrat jetzt auch nicht mehr, ja, okay, aber du selber gehst jetzt bitte. Also ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Auch Peter Niemeyer wird den SV Werder Bremen nicht verlassen im Sommer, weil Clemens Fritz wiederum sehr von Peter Niemeyer überzeugt ist. Bei dem wird es darauf hinauslaufen, dass wir den weniger öffentlich wahrnehmen werden in der neuen Saison, weil er damit selber einfach fremdelt. Hat er selber, ja, ist nicht seine allergrößte Stärke, die soll woanders liegen, nämlich in der hintergründigen Arbeit, was auch immer das dann im Einzelnen bedeutet. Also das Duo Fritz und Niemeyer, das wird es beim SV Werder Bremen auch über den Sommer hinaus geben. Plus dann eben mit dem dritten Mann Pilawa als neuem Kaderplaner an der Seite. Und die drei müssen dafür sorgen, dass der Verein auf dem Transfermarkt Fehler aus den vergangenen Jahren nicht wiederholt. Und das gilt in beide Richtungen. Das heißt, du musst Einnahmen generieren und du musst einfach auch mal wieder Volltreffer verpflichten. Und damit meine ich keine nächsten Superstars, sondern einfach auch mal wieder Spieler, von denen man sagen kann, hey, der hilft uns ja. Und der hat sich etabliert und das war ein guter Griff, weil davon gab es in den letzten Transferperioden viel, viel zu wenig. Und da bleibt zu hoffen, dass das mit Pilawa besser wird. Und sie haben das selber für sich ja offenbar auch analysiert und festgehalten und gesagt, wir holen da jetzt einen Mann rein, der schon für ganz andere Clubs gearbeitet hat. Also du kannst ja jetzt mit dieser Personalie schon festhalten, ein einfaches, ja, war ein blödes Jahr, aber wir machen alles so weiter wie bisher, hier passiert gar nichts, gibt es nicht.
Also das Vertrauen des Aufsichtsrates, das hast du uns gerade skizziert, ist da. Aber was mich in dem Kontext interessiert ist, was traut man Clemens Fritz zu, was ein Nachfolger nicht könnte? Also wofür steht er? Was sind seine Stärken und warum hält der Aufsichtsrat an ihm fest? Vielleicht macht's das den kritischen Fans leichter zu verstehen, dass er im Sattel bleibt.
Clemens Fritz soll während der Saison mehrfach, das passiert ja ohnehin turnusmäßig, beim Aufsichtsrat in Aufsichtsratssitzungen gesprochen haben. Und der Aufsichtsrat stellt dann natürlich Fragen und sagt, Moment mal, was ist da eigentlich mit Boniface los? Und sag mal, diese Leihspielersache, dass wir sagen, wir können nicht mehr leihen, wir können das aber doch. Was wirft denn das für ein Licht auf uns? Das soll er nach allem, was man hört, sehr gut erklärt und eingeordnet haben. Er soll, und auch das wird ihm bei Werder Bremen hoch angerechnet, sehr selbstkritisch auch mit sich umgehen und darüber hinaus aber auch Strategien für die Zukunft aufgezeigt haben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, zu sagen, ich habe Fehler gemacht, ja, da und daran lag's. Ich will nicht sagen, das kann jeder, aber das ist im Zweifel noch einfacher, den Weg aus der Misere hinaus aufzuzeigen. Das ist das, was die Entscheider hören wollen. Und da scheint er gute Argumente für sich gefunden zu haben. Und natürlich spielt auch eine Rolle, dass Werder Bremen ein Bundesliga-Standort ist, an dem diese viel zitierte Werder-Familie ja einfach auch gelebt wird und man wahrscheinlich auch bereit ist zu sagen, ja, das war ein Mist, ja, und da trägst du auch als Sportgeschäftsführer die Hauptverantwortung dran oder in ganz, ganz vielen Bereichen zumindest einen Großteil oder die Verantwortung. Aber wir geben dir die Chance und sehen in dir weiterhin die Perspektive, dass du das im nächsten Jahr besser machst. Und wenn wir eben aber über Daniel Thune gesprochen haben, der ohne Kredit ins neue Jahr startet, weil alle drauf gucken und sagen, Mensch, letztes Jahr, okay, der hat uns gerettet, aber das sah nicht toll aus, dann gilt das natürlich in vergleichbarer Weise für Clemens Fritz, weil alle sagen, wenn der Saisonstart in die Hose geht, oh mein Gott, geht das schon wieder los? Wir haben doch immer gesagt, da hätte die Veränderung herkommen müssen. Also das ist von der Stimmungslage durchaus ein Risiko, auf das Werder sich da einlässt, aber sie scheinen es aus einer Überzeugung heraus für sich so entschieden zu haben und dann bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich die ganze Geschichte dann ja im Grunde ab heute bewegt. Mhm.
Ist ja auch ein Stück weit die Werder-DNA, ne? Dass du es nicht so machst wie andere Vereine, dass du auf einen frischen Nachfolger oder vielleicht gar Nachfolgerin setzt, ohne eine vereinsinterne Fehlerbilanz. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal jetzt, wo wir den neuen Kaderplaner am Start haben, auf die konkrete Planung schauen, die im Grunde teilweise schon steht. Wer kommt, wer geht? Bernd aus Rheinhessen hat dazu folgenden Kommentar.
Ja, natürlich ist das mit Geld immer so eine Sache. Wird jetzt Mio Backhaus und Koulibaly, werden die verkauft? Können wir da viel Geld generieren, was wir ja müssen? Ja, und dann gucken wir mal, was die Sommerpause bringt. Wir haben ja schon 2, vielleicht 3 Neuverpflichtungen, allerdings auch junge Spieler, die noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Muss man auch erstmal abwarten, wie die einschlagen, wie die sich entwickeln. Und dann werden wir sehen, was eine neue Saison alles möglich ist.
Ja, also über Mio Backhaus haben wir ja schon gesprochen. Nehmen wir noch Koulibaly mit rein. Realistisch betrachtet gibt es im Grunde ja keine Chance, dass Werder sich den Luxus gönnt, die beiden zu behalten. Haben wir bei Mio Backhaus ja schon besprochen. Und den Marktwert in Ruhe weiter zu steigern. Dafür ist der finanzielle Handlungsspielraum einfach zu klein, die Lücke im Budget zu groß. Vor dem Hintergrund gehen wir davon aus, dass beide wahrscheinlich abgegeben werden, oder? Siehst du einen Koulibaly im August noch auf dem Feld für Werder?
Nein, weil das auch nicht das ist, was der Verein anstrebt. Das hätte ich vielleicht etwas weniger deutlich als Nein formuliert, wenn klar wäre, Werder kämpft um diesen Spieler und will den nicht abgeben. Aber das Gegenteil ist eher der Fall. Werder ist bereit, den Spieler abzugeben. Der Spieler ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und da wird es aller Voraussicht nach zu einem Wechsel kommen. Wie millionenschwer der am Ende ausfällt, bleibt abzuwarten. Da werden ja Summen aufgerufen, die für Bremer Verhältnisse eher astronomisch sind, im Bereich zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Der bisherige Rekordtransfer war damals Diego mit 27 Millionen zu Juventus Turin gewechselt. Da ist natürlich Druck drauf, wie ich erfahren habe, aktuell aber wenig Bewegung drin, weil Karim Koulibaly ja zwar ein Name ist, den viele, viele Topclubs auf der Liste haben und um den sich viele, viele Topclubs bemühen. So richtig bis zum letzten konkret geworden ist da bisher aber keiner. Das könnte also gut sein, dass der ein oder andere Verein sich sagt, naja, es steht ja noch ein großes Turnier an im Sommer, nämlich die WM. Lass uns mal da die Entwicklungen abwarten. Und das kann sich durchaus noch ziehen. Bei Mio Backhaus, das hatten wir eingangs schon, sehe ich einen Verkauf früher als realistisch an. Aber ich gehe davon aus, dass beide Spieler den SV Werder im Sommer verlassen werden.
Und es sind ja noch eine Reihe weiterer Spieler, also Sugawara und Milosevic, auch beide Leihspieler, Puertas mit einer möglichen Verlängerung. Wie siehst du die Rollen von Romano Schmid und von Jens Day? Denn sie sind ja die Säulen des Spiels. Und wenn du, damit sind wir auch gleich bei den Neuzugängen, viele junge Perspektivspieler holst, brauchst du natürlich auch die Erfahrenen, die dafür sorgen, dass quasi sowas wie ein festes Korsett da ist, dass die auch gut ankommen können, dass die Mannschaft lesen und wissen, wie es im Werder-Kosmos funktioniert.
Genau, also wenn man sagt, Keton ist schon da und Schuki auch, nur noch nicht offiziell, und der Innenverteidiger Asku aus Dänemark, da ist Werder auch relativ weit und würde den gern unter Vertrag nehmen, dann kann man sagen, boah, stark, schon drei Transfers, noch nicht ganz durch, aber schnell nach Saisonende, das ist deutlich früher. Max Wöber letztes Jahr kam, glaube ich, Anfang Juli. Jetzt haben wir Mitte Mai, also da ist schon mehr Bewegung drin. Aber natürlich sind das alles Namen, die ich gerade aufgezählt habe, von denen du irgendwie im August dann sagst, ach ja, die sind ja auch da. Das sind spannende, junge Spieler, von denen man abwarten muss, wie sehr sie ist und ob sie es in Bremen dann wirklich schaffen. Diejenigen, die dir die Kohlen aus dem Feuer holen, sind das sicherlich nicht, oder das zu erwarten wäre vermessen. Da müssen noch andere Namen her, und das wiederum, du hast es gerade aufgezählt, hängt davon ab, wer geht. Jens Day hat ein Angebot vorliegen, wie ich es gehört habe, aus Hoffenheim. Die bemühen sich sehr um ihn und würden ihn gerne unter Vertrag nehmen. Wir haben ihn gestern nach dem Dortmund-Spiel auf seine Zukunft angesprochen und hat er das gesagt, was ein Spieler in so einer Situation halt sagt. Ich fühle mich hier wohl, Werder ist ein geiler Verein. Jetzt spreche ich mal mit meiner Familie und meinem Berater und dann sehen wir mal weiter. Also sowas wie, nee, kein Zweifel, nächstes Jahr bin ich noch da, kam halt nicht. Also das definitiv auch ein Kandidat, der zum Abgangskandidaten werden könnte. Bei Jens Day kann ich es mir allerdings auch vorstellen, dass Werder sagt, Moment, Moment, der hat noch Vertrag, den geben wir gar nicht ab. Sowas ließ Clemens Fritz gestern auch schon durchblicken, weil Daniel Thun nennt den Mann nicht umsonst die Lebensversicherung. Der ist enorm wichtig fürs Werder-Spiel und natürlich immer abhängig von anderen Spielerverkäufen, aber bei Jens Day könnte ich es mir auch vorstellen, dass Werder da ein Veto einlegt und am Ende sagt, selbst wenn es wirtschaftlich vielleicht nett wäre, aber das ist es bei anderen Spielern auch, den brauchen wir für den Neuaufbau. Vielleicht wird er sogar unser Kapitän im nächsten Jahr. Eigentlich ist er es, ohne dass er regelmäßig die Binde trägt, weil die Marco Friedl am Arm hat. Aber ja, den sollte man in meinen Augen, wenn das irgendwie machbar ist, in dieser Mannschaft halten, weil dann hast du halt schon mal einen Anker, um den herum du aufbauen kannst. Und um den letzten Namen noch abzuräumen, Romano Schmid. Jedes Jahr Wechselkandidat, am Ende passiert immer nichts. Der spielt mit Österreich die WM. Wenn er da ein super Turnier spielt, kommt vielleicht Fahrt und Schwung rein. Ansonsten bin ich da sehr skeptisch, weil wir gefühlt seit 2-3 Jahren darüber sprechen, dass Romano Schmid diesen Sommer aber jetzt ja bestimmt wechselt. Und am Ende wechselt er wieder nur seinen Berater, aber nicht den Verein. Und da wage ich keine Prognose abzugeben, aber ich glaube, der allerheißeste Abgangskandidat ist er im Moment nicht.
Okay, aber da braucht es ja dann auch erstmal die Vereine, die Interesse zeigen. Du hast gerade gesagt, eine WM kann da nochmal bestimmt sein. Und ja, wir werden natürlich weiterhin schauen auf die jungen Spieler, auf die Neuzugänge, die ohne Bundesliga-Erfahrung kommen, aber mit guten Scorerpunkten technisch versiert sind und vor allem natürlich ihr Interesse haben daran, dass sie sich weiterentwickeln bei Werder. Zwei Offensivtalente aus Wolfsburg kommen ja auch noch, ne, aus der U19. Einer, der Simic, ist, glaube ich, für die U23 geplant. Und dann haben wir noch, wie wird sein Name ausgesprochen?
Ich meine
Soylu.
Soylu, türkisches, ja. Offensives Mittelfeldtalent, auch aus der U19 von Wolfsburg. Der, glaube ich, der wird auch U23 spielen, aber der in jedem Fall noch den Schritt näher schon am Profikader dran als Simic. Der hatte in Wolfsburg tatsächlich auch schon einen Profivertrag. Wolfsburg hätte den durchaus auch gerne behalten. Er hat sich jetzt für Werder entschieden und ja, die darf man nicht vergessen. Also der Simic, auch wirklich ein talentierter Torjäger, der wird seine Chance über die Regionalligamannschaft dann suchen. Die hat Werder eben auch schon eingetütet für die kommende Saison.
Ja, wunderbar. Dann bleiben wir natürlich weiter dran, das sowieso. Ihr seid aktiver denn je, wenn die Spielzeit vorbei ist, denn dann geht's um all diese Personalien, um mögliche Transfers. Und nach all dem, was wir nun zusammengefasst haben, sollt ihr das letzte Wort haben, das fast letzte Wort im Nachspieldeich. Jörg aus Münster hat auf jeden Fall eine klare Forderung für die kommende Saison.
Das Glück für Werder in der Saison war einfach, dass es wenige Vereine aber noch ausreichend gab, die noch schlechter gewesen sind. Das gilt es jetzt richtig zu analysieren und dabei auch nichts außer Acht zu lassen. Ich bin bei Mitch Weiser. Man hat aus meiner Sicht fahrlässig gehandelt vor der Saison mit der Kaderplanung. Und das muss unbedingt besser werden in der Saison. Es ist wahrscheinlich so, in der nächsten Saison ist es wahrscheinlich so, dass wir einen Geldsegen bekommen, den wir so noch nie gehabt haben. Und jetzt muss man sich überlegen, mit wem man dann in die Saison geht und es zutraut, einen guten Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. So darf es auf jeden Fall nicht nochmal wieder passieren. Aber wir sind ja Optimisten und lebenslang grün-weiß.
Ja, und damit sind wir bei der vielleicht wichtigsten Erkenntnis dieser Folge und dieser Saison. Der Kader, die Verantwortlichen, die Fans, alle stehen jetzt an einem Punkt, an dem es im Sommer Antworten braucht. Keine Erklärung mehr. Und damit, Daniel, machen wir für diese Spielzeit einen Strich drunter. Danke dir für deine Einschätzung, für die Expertise, die du uns kontinuierlich reingebracht hast, inklusive deiner Quellen, die sich auch manchmal während eines Podcasts zu Wort melden. Es hat ganz schön viel gebimmelt bei dir, aber so soll es ja auch sein. Und ein großes Dankeschön auch nochmal an unser kleines, feines Podcast-Team im Hintergrund, das dafür sorgt, dass unser Gequassel am Ende dann sauber auf allen gängigen Podcast-Plattformen landet. Auch an die Jungs aus Hamburg, die uns das Ganze zusammenschneiden. Und natürlich danke auch für eure Nachrichten, für eure Kritik, eure Leidenschaft. Lebenslang Grün-Weiß war in dieser Saison eher Arbeit als Wohlfühlfußball, aber ihr habt uns getragen. Wir hören uns sicherlich in der Sommerpause wieder, wenn klarer wird, wer bleibt, wer geht, wie mutig Werder diesen Neustart wirklich angeht. Bis dahin, kommt gut durch die fußballärmere Zeit und wenn euch unser Podcast gefällt, ihr kennt das, lasst uns gerne Bewertung da. 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Cheers vom Nachspiel da, ich hab einen tollen Sommer.
Ciao.